seit Beginn der Verhandlungen, da geht die Angst vor dieser harten inneririschen Grenze um bei den Menschen. Vielleicht zuerst einmal, welche Auswirkungen hätte denn so eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland?
Es wäre wirklich ein Rückfall in Zeiten, von denen wir alle, die auf dieser Insel wohnen, gedacht hatten, sie seien vergangen und verflossen und unbedauert. Also Zeiten des Konflikts letztlich, als die Grenze befestigt war. Und zwar nicht aufgrund von ökonomischen Gründen, dass es da Zollkontrollen gegeben hätte, das war auch der Fall, aber sie war militärisch befestigt, also etwa 1 Kilometer innerhalb des britischen Nordirlands gab es Schikanen auf der Straße, es gab Beobachtungstürme, es gab Gittermasten, es gab schwer befestigte Bunker, wo eben die britische Armee Straßenkontrollen durchführte. Das waren dann 17-jährige, 18-jährige englische junge Männer mit geschwärzten Gesichtern und angeschlagener Waffe, die sich dann dem Privatauto näherten und ein paar Fragen stellten, bevor man weiterfahren konnte. Das war die innerirische Grenze. Und zwei Entwicklungen führten dazu, dass sie heute unsichtbar ist. Zum einen der europäische Binnenmarkt, also die Aufhebung von Grenzen innerhalb der Europäischen Union, und zum anderen das Karfreitagsabkommen, also das Friedensabkommen in Nordirland. 1992 Binnenmarkt, 1998 ein Karfreitagsabkommen, und mit diesen beiden Verträgen wurde die Grenze unsichtbar. Und das droht jetzt rückgängig gemacht zu werden. Und davor haben viele Leute Angst. Zum einen ganz praktisch, dass man befürchtet, dass irgendwelche renitenten Reste der irisch-republikanischen Armee versuchen könnten, sichtbare Zollposten in die Luft zu sprengen. Zum anderen aber ganz praktisch auch der kleine Grenzverkehr. Diese Grenze ist 500 Kilometer lang und hat grob 300 mehr oder weniger offizielle Übergänge. Und wir wissen aus den Zeiten des Nordirland-Konflikts, dass es schlicht und einfach unmöglich ist, diese Grenze zu bewachen, zu sichern. Und das wird auch in Zukunft so sein. Also Kriminalität und Schmuggel mal ganz gewiss, aber möglicherweise auch Schlimmeres.
Nun wurde in den vergangenen Wochen und Monaten ja viel diskutiert, was man quasi stattdessen machen könnte. Und eine mögliche vorgeschlagene Lösung wäre, Nordirland einen Sonderstatus zu geben und es in Zollunion und Binnenmarkt zu belassen. Die Grenze würde also praktisch dann auf der irischen See verlaufen. Aber genau diese Idee, die wird ja von den nordirischen Unionisten strikt abgelehnt, weil sie da drin so eine schleichende Loslösung Nordirlands von Großbritannien und einen Schritt zur Vereinigung Irlands sehen. Die Frage wäre, was können die Unionisten da tun? Über welche Macht verfügen sie momentan, um ihre Interessen da durchzusetzen?
Im Moment über sehr große Macht, weil, wenn Sie sich erinnern, im letzten Juni hat die britische Premierministerin Theresa May ja, man kann sagen, ohne Not eine vorgezogene Neuwahl vom Zaun gebrochen, in der Hoffnung, eine erdrückende Mehrheit im Unterhaus zu gewinnen. Das Gegenteil fand statt. Sie trat an mit einer kleinen absoluten Mehrheit und kam zurück mit einer Minderheit im Unterhaus und hat seither für grob 1 Milliarde Pfund die 10 Stimmen der Democratic Unionist Party, also die etwas schrilleren Unionisten in Nordirland, gekauft. Und diese 10 Abgeordneten bestimmen über das Überleben der Regierung May. Die Democratic Unionist Party, DUP, ist auch für den Brexit, was mich immer, ich bin nicht der Einzige, gewundert hat, weil zahlreiche ihrer Wähler sind Bauern. Und die nordirische Landwirtschaft ist sehr eng mit der Republik verflochten. Qualität. Viele nordirische Bauern lassen ihre Milch in irischen Molkereien verarbeiten. Das heißt, da überqueren Milchlaster die Grenze zweimal. Und das droht natürlich aufgehalten, verzögert zu werden, falls es eine solche harte Grenze gäbe. Aber nichtsdestotrotz, die DUP ist also für den Brexit. Und wie Sie gesagt haben, die offensichtlichste Lösung, nämlich ein Sonderstatus für Nordirland, der entweder jetzt geltende Zollunion fortführt oder eine neue Zollunion, die unverwechselbar wäre, einführt, das wird von der DUP abgelehnt. Mit gewissen Gründen muss man zugeben, das bisschen Handel, das Nordirland betreibt, geht stärker zur Nachbarinsel, also nach England und Schottland, als in die Republik. Aber man darf das nicht übertreiben. Nordirland ist wirtschaftlich ein Sanierungsfall. Der englische Steuerzahler pumpt pro Jahr grob 10 Milliarden Pfund nach Nordirland. Also Nordirland ist wirtschaftlich allein nicht überlebensfähig. Wir dürfen die Handelstätigkeit Nordirlands nicht übertreiben. Aber politisch ist es natürlich sehr, sehr heikel, wenn nordirische Unionisten, also Protestanten, also getreue Untertanen ihrer Majestät, künftig, ich übertreibe leicht, in Stranraer oder Liverpool oder auch Heathrow ihren Pass zeigen müssten, wenn sie innerhalb des Vereinigten Königreichs, also ihres eigenen Landes, unterwegs sind. Selbst wenn das bei Personen gelöst werden könnte, da bin ich auch zuversichtlich, dass das gelingt, bei Waren ist das anders. Wenn Sie sich vorstellen, dass England, ich sage bewusst England, seiner alten Vorliebe nach billigen Nahrungsmitteln nachgibt. Diese billigen Nahrungsmittel sind letztlich ja der Urgrund für den britischen Kolonialismus in Irland. Irland war und ist die Speisekammer Englands. Und heutzutage ist das ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Das heißt, Irland verdient gutes Geld, Nord und Süd, mit Nahrungsmitteln. In kolonialen Zeiten war das nicht so. Das war ausbeuterisch. Aber die Engländer haben eine lange Geschichte, für billige Nahrungsmittel sehr weit zu gehen und ihre Politik danach auszurichten. Wenn Sie also davon ausgehen, dass das ausgetretene Vereinigte Königreich einen Handelsvertrag mit den USA abschließt, einen bilateralen, dann kommen amerikanische Nahrungsmittel ins Vereinigte Königreich. Zum Beispiel Hormonsteaks, chlorierte Hühnchen, genmanipulierter Mais und so weiter. Die Liste ist lang von amerikanischen Nahrungsmitteln, die in der EU nicht willkommen sind. Wenn Sie aber nach ins Vereinigte Königreich kommen, namentlich nach Nordirland, legal, und es keine Zollkontrolle zur Republik gibt, dann kommen diese Nahrungsmittel in die EU. Und da entsteht die Schwierigkeit mit dieser nordirischen Grenze. Die muss von der EU-Seite her bewacht, kontrolliert werden, um die Integrität des Binnenmarktes und der Zollunion weiter zu gewährleisten. Und da kommen wir an einen absurden Punkt, dass die Briten sehr wohl sagen können, wir wollen keine Grenzkontrollen, wir wollen eine unsichtbare Grenze, bla bla bla. Sie müssen gar nicht erklären, wie sie das bewerkstelligen wollen, denn ihnen ist dieser Prozess, den ich eben beschrieben habe, egal, ob was da in die EU rübersickert. Es ist die EU, die darauf besteht, dass diese Grenze auch gesichert, nicht militärisch, aber wirtschaftlich bewacht wird. Und deshalb besteht die Republik Irland jetzt an diesem entscheidenden Punkt der Verhandlungen darauf, dass es schriftliche Garantien gibt, dass diese Grenze unsichtbar bleibt, wenn dann über Handel gesprochen wird.
Da stellt sich ja die Frage, die irische Regierung verlangt sozusagen oder möchte eine schriftliche Bestätigung. Doch über welche Handlungsmöglichkeiten verfügt sie? Was kann sie quasi in Gang setzen, damit Großbritannien genau diese Forderung erfüllt?
Jetzt bis Mitte Dezember, also am 14. und 15. Dezember, findet ja dieser EU-Gipfel in Brüssel statt, wo die Staats- und Regierungschefs der EU auf Empfehlung von Michel Barnier, dem Chefunterhändler, grünes Licht geben soll für einen Übergang von Phase 1 in den Brexit-Verhandlungen zu Phase 2. Phase 1 betrifft Bürgerrechte, Abfindungszahlung und die irische Grenze. Phase 2 betrifft die Übergangsregelung, wenn es denn eine gibt, zwischen März 2019 und dem eigentlichen definitiven Austritt. Und die künftigen Handelsbeziehungen. Und die Briten sagen, wir können über die irische Grenze und ihre Ausgestaltung wirklich erst reden, wenn wir wissen, was unser künftiges Handelsverhältnis mit der EU ist. Und das ist ja auch logisch. Nur, die irische Regierung, und das ist die Antwort auf Ihre Frage, hat nur jetzt ein Vetorecht. Also das grüne Licht wird oder nicht von den Staats- und Regierungschefs gegeben und die entscheiden einstimmig. Das sogenannte Scheidungsabkommen, das in einer idealen Welt in etwa einem Jahr oder im Oktober nächsten Jahres vorliegen soll, das bedarf nur der qualifizierten Mehrheit im Ministerrat. Und das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, Irland hat jetzt eine Trumpfkarte zu sagen, welche Bedingungen vorherrschen müssen, damit diese einstimmige Entscheidung gefällt werden kann. Es wird also gar nicht zu einer Art von Abstimmung kommen, sondern die Briten werden heimgeschickt und man sagt ihnen, mehr Hausaufgaben machen, bitteschön. Und ich persönlich habe da die Befürchtung, dass in einem solchen Fall die harte Fraktion für Brexit innerhalb der konservativen Partei, die ja seit Jahren ihre Kapriolen betreibt, aufsteht und sagt, die EU hält uns zum Narren, wir kommen da nie vom Fleck, wir marschieren jetzt ohne Abkommen aus der EU raus und beenden diese Verhandlungen. Und das wäre sowohl für das Vereinigte Königreich wirtschaftlich fatal, als auch natürlich für die Republik Irland, die grob 40-50% ihrer Nahrungsmittelexporte bei der Nachbarin verkauft.
Sie haben es gerade schon angedeutet, dass das Ganze auch Auswirkungen auf die irische Wirtschafts- und Innenpolitik hat. Jetzt gab es von englischer Seite doch von einer Brexit-Befürworterin die Aufforderung, Irland soll doch ebenfalls über einen EU-Austritt nachdenken. Welche Auswirkungen haben diese Verhandlungen und dieser Streit mit Großbritannien auch auf die irische Politik in der Gesamtheit, also auch innen- und wirtschaftspolitisch?
Es herrscht große Einigkeit und Harmonie innerhalb der Republik Irland, dass Brexit die wohl größte Herausforderung ist seit Jahrzehnten. Kein anderes EU-Land ist derart hart betroffen vom Austritt der britischen Nachbarin. Es wird auch bedauert, dass jetzt, wo das bilaterale Verhältnis besser ist denn je, dieser Schritt vollzogen werden muss. Und dass das zu einer Verstimmung führt. Die alten Instinkte sind immer noch da, geschichtlich, mentalitätsmäßig begründet. Was mich in den letzten zwei Wochen zutiefst erstaunt hat, ist, wie lange die britischen Medien, die britischen Politiker gebraucht haben, bis sie erkannt haben, was für eine Tretmine diese irische Grenze darstellt. Ich befürchte, aufgrund einer alten kolonialen Überheblichkeit, die Iren werden sich dann schlussendlich schon fügen. Was haben die schon zu melden? Und jetzt realisieren sie, dass vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte, die Iren über ein Druckmittel verfügen, das unwiderstehlich ist und dass der kleine David den Goliath wirklich behindern kann, wenn der Goliath seine Hausaufgaben nicht macht.
Zum Schluss vielleicht noch von Ihnen eine Prognose für die Zukunft. Was denken Sie, wie geht es jetzt in den nächsten Tagen und Wochen weiter mit den Verhandlungen?
Die Situation ändert sich manchmal sehr rasch und grundlegend. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, glaube ich, dass die Chancen, dass im Dezember dieser Übergang zu Handelsgesprächen nicht gelingt, ist größer als 50%. Und dann, wie gesagt, habe ich die Befürchtung, dass das zu einer Trotzreaktion in London führen könnte. Umgekehrt, es gibt im Unterhaus keine Mehrheit für einen harten Brexit, geschweige denn für einen vertragslosen Zustand, also eben weglaufen, Bettel hinschmeißen. Und das Unterhaus, sei es mit Hilfe von Gerichten, sei es aufgrund der normalen Prozeduren, wird versuchen, diese Trotzreaktion zu verhindern. Aber ich glaube, die britische Regierung, die ja sowieso sehr labil ist, wird sehr stürmischen Zeiten entgegengehen. Und die EU hat mehr Zeit, ist unter weniger Druck als die britische Regierung zu Potte zu kommen. Und ich wäre nicht erstaunt, wenn es in den nächsten 2-3 Monaten Neuwahlen gäbe im Vereinigten Königreich. Also unsichere, instabile Verhältnisse auf der ganzen Inselgruppe.